that's behind the scenes doing the work. So I don't forget those steps that it took for me to get here. So I make sure that I stay true to that verse. And the more that I do that, you know, things just keep coming. And I've gotten results from that my whole life. So it's, why would I become 30 and see the results that I got and go away from it, you know? So I've gotten stronger in those things. I've gotten more discipline. I work harder. I work smarter. You know, I love on my people harder. I do all those things at a higher level, and it just keeps improving everything else for me.
Here we go. Back out of Boston. Ach, was soll ich jetzt sagen? Also, wenn ihr gerade bei YouTube reinschaut, seht ihr vielleicht etwas von meiner schönen Aussicht. Es ist ein Traum. Also, was soll ich sagen? Als Flugbegleiterin unterwegs zu sein, ist manchmal echt ganz okay. Da komme ich dann in Hotels, die ich mir privat nicht leisten kann. Ach, herrlich. Wir haben jetzt 7.40 Uhr am Morgen. Und bevor es später leider schon wieder zurück nach Deutschland geht, habe ich mir gedacht, ich muss euch mal wieder ein paar Updates geben. Und vor allem, gerade in Bezug auf die letzte Folge einfach nochmal, weil die ja auf Englisch war. Jetzt sind wir, ne, wie man es hört, auf Deutsch unterwegs. Vielleicht auch noch ein paar Sachen einfach nochmal auf Deutsch wiedergeben für die, die vielleicht das Englische nicht so gut verstehen, weil es mir dann doch einfach ein Anliegen ist. Erstmal, Olympia ist rum, Leute. Was soll ich sagen? Es war am Anfang für mich richtig, richtig schlimm, weil ich liebe ja Sport durch und durch und diese ganzen Geschichten der Athleten, alles, was wir da verfolgen durften, das war einfach wunderschön. Also wirklich, ich habe wie so ein Freak, wenn ich nicht zu Hause war und Olympia geguckt habe, habe ich mein Handy irgendwie die ganze Zeit to go in der Hand gehabt und habe es irgendwie verfolgt. Das hat mich nochmal wirklich so motiviert, auch wieder in meinem eigenen Sportwerdegang, wo man vielleicht schon an Dinge nicht mehr geglaubt hat oder gedacht hat, oh, du bist zu alt oder so. Das hat mich irgendwie total motiviert, an Dingen irgendwie wieder anzuknüpfen, wo man vielleicht gar nicht mehr so dran gearbeitet hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es war so schön und ich kann es kaum abwarten, wenn wir dann wieder Olympia in Los Angeles haben. Und das ist natürlich super für mich. Kann ich nach der NBA Off-Season, bleibe ich direkt in L.A. Weißt du, wenn dann die Season rum ist, kann ich dann Olympia noch dranhängen. Ey, wer weiß, in 4 Jahren, jetzt mal for real, ne? Also ich hoffe, dass ich bis dann wirklich festen Wohnhaft in Amerika habe, ne? Und aktuell ist es für mich ja schon so, dass es mich doch hauptsächlich eigentlich nach Richtung L.A., Kalifornien zieht, weil ich dieses Wetter einfach so dermaßen liebe. Und so sehr ich gerade hier auf die Stadt Boston mit einem freudigen Gefühl blicke und ich mir einfach denke, wow, Boston ist wunderschön. Es ist einfach viel zu kalt im Winter. Ja? Und wenn ich dann schon flüchte aus Deutschland, dann will ich auch eigentlich den Winter hinter mir lassen. Ach ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, wie es dann wird in 4 Jahren. Also ich glaube, ich habe das noch nie so extrem gehabt, dass ich jetzt schon es kaum abwarten kann, dass Olympia wieder beginnt und ich mir denke, scheiße, 4 Jahre. Weil 4 Jahre warten heißt ja auch, ich bin 4 Jahre älter. Und überlegt euch doch mal, ich bin jetzt 34, dann bin ich einfach 38. Das muss ich sagen, das ist schon spooky, ne? Also 38? Ach du Kacke, irgendwie. Das ist irgendwie dieses Alter, wo man geglaubt hat, dass man irgendwie nie hinkommt, so kurz vor den 40ern. Das waren dann alte Menschen. Scheiße. Aber gut, es hat sich ja vieles verändert. Wer weiß, wie man dann so drauf ist, ne, mit 38. Das erstmal dazu, völlig off the topic, aber Olympia war geil. So, und zwar kurz einen kleinen Überblick, was ich hier gerne heute thematisieren möchte. Und zwar, letzte Folge ging es ja um meinen persönlichen Werdegang, mit am Ende dann doch noch auch ein bisschen der sportliche Werdegang. Und der Witz ist, eigentlich wollte ich mehr den sportlichen Werdegang als auch den Social Media Werdegang beleuchten. Und dann wurde das ist ja sowieso immer mein Problem bei mir, dass ich zu schnell zu viel thematisieren möchte, weil mich einfach so viel bewegt. Und ich finde, dann kann man das Thema nicht rauslassen, sonst versteht man das nächste nicht. Und dann wird das eine recht lange Folge, doch auch viel über meine Kindheit. Das werde ich heute ein bisschen rauslassen, auch wenn das natürlich mit der Hauptgrund ist, dass ich heute die bin, die ich bin. Durch natürlich, was durchlebt man als Kind. Genau, aber da ich merke, ich möchte noch mal so ein bisschen mehr meinen sportlichen Werdegang im Detail beleuchten, als auch wie ich letztendlich das ja jetzt leben kann, dass ich jetzt hier auch diesen Podcast abhalte, genau, werde ich das so ein bisschen rausklammern. Und deswegen geht es hier heute mehr um den sportlichen Werdegang, als aber auch, das ist mir eben, wo ich mich so vorbereitet habe auf die Folge, mich gefragt habe, was ich so sagen möchte, dass dieser Aspekt des Mentalen, was macht das überhaupt mental mit dir, ne? Sportlich fit zu sein, an seine Ziele, also die Ziele zu erreichen und wo man eigentlich mal angefangen hat, was sind so die Daily Struggles, weil ich glaube, dass dieser ganze mentale Aspekt wird ja zum Glück auch immer lauter und immer mehr thematisiert, weil ich glaube, durch diese ganze Social-Media-Belastung, dieses, dass man ständig vorgezeigt bekommt, was man besser machen könnte und guck mal, der und das kannst du und das kann ich nicht, und wird es immer wichtiger, weil es ja immer mehr ein Ballast in unserem Leben wird, ne? Dass man damit lernt, irgendwie richtig umzugehen. Und ich mich so über meinen Werdegang nachgedacht habe, habe ich gemerkt, damals war für mich so dieser mentale Aspekt schon so präsent und so ein Riesenthema und mit der größte Struggle, mit dem ich lernen musste, umzugehen, um überhaupt da zu sein, wo ich heute bin. Und da ich so ein super positiver Mensch bin, vergesse ich das manchmal oft, wo ich eigentlich angefangen habe. Und da habe ich gemerkt, da möchte ich heute auch noch mal ein bisschen drüber reden. Genau, das dazu. Also, ich habe ja tatsächlich super spät mit dem Sport erst angefangen, durch so meine Voraussetzungen, die ich halt damals hatte, nicht an den Sport herangeführt zu werden, familiär, auch nicht den Freundeskreis, den ich einfach nicht hatte, wo man dann sagen kann, nur durch deine Freundin und so sagst du dann, okay, alles klar, ich komme mal mit zu XY-Sportart. Und dann dieses Problem auch dadurch, dass bei mir so spät diese Entwicklung auch überhaupt erst, wer bin ich, wo will ich überhaupt hin? Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wer ich war. Und dadurch ist es natürlich auch schwer zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal in Sport XY, ne? Und dann kam halt auch noch die körperliche Zusammensetzung bei mir halt, wie sie war, dass du ein Loch im Herzen hast, eine Fußfehlstellung, eine Schilddrüse, die nicht funktioniert und dann einfach es schwer im Alltag war. Und da setzt nämlich bei mir dann auch schon direkt dieser mentale Punkt mit ein, wo ich glaube, dass tatsächlich das auch mit einer der Hauptgründe war, warum ich dann zum Sport gekommen bin. Und da muss man einfach überlegen, ich war einfach 19 Jahre. Und das ist so völlig absurd für mich heute immer noch, wenn ich überlege, was ich sportlich dann alles noch erreicht habe, dadurch, dass ich überhaupt erst so super spät in den Sport rein bin, weil typisch, wie das dann so ist, ne, dieses, ich meine, muss man zurück überlegen, ich habe letztens, ist mir das erst nochmal so wirklich durch Mark und Bein gegangen, wie ich einen Bericht über Britney Spears gesehen habe, das war ja so meine Jugend, ne, wie Britney Spears dann mit ihrer Single rauskam. Und die ist ja, sag ich mal, aktuell nicht ganz so auch traurig, ne? Wenn du auch so als Kind in das ganze Showbiz reinkommst, auch nicht so ganz gut beieinander. Wie schwer das natürlich auch ist, wenn du dieser Druck, der auf dir lastet, da irgendwie auch mental gesund zu bleiben. Und dann ging es so ein bisschen eine Aufarbeitung darum, was so die ganzen Main-Schlagzeilen über sie waren. Und da haben sie gezeigt, unter anderem ein Artikel, wie sie gerade das erste Mal Mutter geworden ist, und dann hat sie recht irgendwie 4 Monate danach schon wieder eine Riesenshow, ein Riesenkonzert abgehalten. Und da wurde sie so zerrissen in den Medien, dass sie sich hier schämen sollte, weil sie irgendwie so ein Bikini-Oberteil und was weiß ich, so einen komischen Flatterrock anhatte, wie fett sie wäre. Sie sollte sich doch schämen und so Fat-Shaming. Und das war ja so also Ende der 90er, Anfang der 2000er, so extrem dieses, du musst skinny, skinny sein, super skinny. Da waren ja auch die Jeans, die so super low waren, und da mussten deine Hüftknochen rausgucken, und wer über der low sitzenden Jeans war so ein bisschen Hüftgold oder so. Und ich habe mir die Bilder und ich konnte mich einfach so krass daran erinnern, wie diese Berichte rauskamen und ich mir die als Teenager angeguckt habe und mir auch gedacht habe, ja stimmt, die ist schon ganz schön speckig, ne? Also ich finde jetzt auch nicht, dass die unbedingt so auftreten sollte. Leute, ich habe mir das angeguckt und ich habe mir gedacht, wie konnte ich das nur denken? Die war so eine schlanke Frau zu der Zeit, wirklich, die hat gerade vor 4 Monaten ein Kind gekriegt, dieses kleine bisschen Fett, das ist so wichtig auch als Frau, ist auch gesund, es ist auch nicht dick und gar nichts, aber weil wir so ruiniert wurden von dem, wie man aussehen sollte und wie dieses super skinny einfach zu der Zeit das Schönheitsideal war und du dann als, ne, so einer der präsenten Popstars in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du das natürlich auch widerspiegeln. Und dann haben wir damals gesagt, die ist fett. Und ich gucke mir die Bilder heute an und denke mir, Girl, oh mein Gott, das ist so traurig. Und dann musst du mit so einer Scheiße dealen. Statt dass du vielleicht damals auf dich stolz warst, denkst du, ey, guck mal, cool, was ich geschafft habe. Ich gehe jetzt wieder auf die Bühne. Und dann ist die einzige Schlagzeile, Britney Spears sollte sich schämen, sie ist zu fett. Und mit diesen Bildern, mit diesen Vorbildern bin ich groß geworden. Und ich dachte auch immer, ich bin zu fett. Und bei mir war das so, ich hatte als Teenager das, also heute, ne, weiß ich, dass ich an sich von meiner Genetik her eine gute athletische, also Zusammensetzung habe und dass ich ich habe natürlich von meinem natürlichen Hormonhaushalt etwas zu viel Testosteron, dementsprechend hilft dir das halt auch beim Muskelaufbau. Dementsprechend sah ich als Teenager, wo ich noch recht gesund unterwegs war, auch relativ athletisch schlank aus, ohne dass ich was dafür gemacht habe. So, jetzt bin ich aber halt ein Kind, ne, das halt nicht mit noch 5 weiteren Geschwistern irgendwie groß zu Hause gesund, frisch bekocht wurde, sondern sich von Tiefkühlpizza, Frosted Cornflakes und Nutella-Toast ernährt hat. Und deswegen ist es heute für mich auch so ein Riesenthema, die ganze Ernährungssache, weil ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum so früh ich einer Schilddrüsen Unterfunktion, also tatsächlich habe ich diese Hashimoto, also meine Schilddrüse macht gar nichts mehr, mit ein Grund ist, dass ich da so früh dran erkrankt bin, weil gerade in dieser ganzen Entwicklungsphase mein kindliches, früh pubertierendes Ich einfach nur von Zucker und Konservierungsstoffen ernährt wurde und von diesem natürlichen kindlichen hohen Verbrauch in der Entwicklung, im Wachstum, dann wirst du eine junge Frau, dann bist du ausgewachsen, deine Hormone stellen sich um und das fing dann, ich bin dann ja nach Amerika gegangen, dann da vor allem viel Junk gegessen, in Amerika innerhalb von kürzester Zeit 10 Kilo zugenommen, wie das so vielen geht. Und dann bin ich mit 18 zurückgekommen und dann ist, würde ich so sagen, es war so der Punkt, wo ich so ein bisschen ausgewachsen war. Und ich einfach, das sind wirklich, und Leute, ich würde tatsächlich euch gerne darüber mehr Bilder zeigen, aber ich habe mich so sehr gehasst und geschämt für, wie ich aussah, was ich war und dann natürlich mit der Vergangenheit zusammen, dass ich einfach gar keine Bilder machen wollte. Und selbst wenn es mal Bilder gab, und dann war das ja auch noch eine Zeit, ne, da gab es ja auch keine Foto-Handys oder so, man musste so schon eine Kamera dabei haben. Das habe ich dann komplett verweigert. Es gibt einfach überhaupt gar keine Fotos. Und ich war wirklich einfach speckig, ja, für meine Verhältnisse damals. Und ich hab mich so gehasst. Ich fand mich so eklig. Und das dann gemixt mit diesem Idealbild, wie man damals so super skinny sein sollte. Und das muss man auch leider sagen, ne? Ich weiß noch, wie ich aus Amerika dann zurückkam, war dann mit 18 im Club und ich einfach wirklich von Bekannten um mich herum einfach so gemobbt wurde, so wie eklig und wie du bist so fett geworden und da, dass ich mich dann auch einfach zu Hause eingeschlossen habe. Ich habe dann, ich weiß noch, wie OC California rauskam. Ich habe dann, für die, die es nicht kennen, viele kennen es wahrscheinlich gar nicht, ne? Es war damals so die Serie aus Amerika, so für Teenager, so Orange County, Rich Kids, weißt du, die da irgendwie ihr Partyleben durchleben und dann hat man sich das angeguckt und hat es halt irgendwie gefeiert. Und natürlich waren die auch super skinny, die Mädels, und ich weiß noch, ich habe das angeguckt, ich habe das dann in 2 Tagen durchgeguckt. Ich bin nicht aus dem Haus und ich habe nur gefressen. Ich habe einfach nur gegessen. Selbsthass, Selbstekel und dann wieder gehungert. Ne? Dann wieder nicht. Dann habe ich immer diese lustigsten Diäten angefangen. Apfeldiät. Das heißt, ich habe mich nur von Äpfeln ernährt oder Joghurt und Katastrophe. Und weil viele mal glauben, dass, ich meine, viele wissen das A gar nicht, ne, dass ich auch mal eine andere Phase hatte und nicht so fit war, als aber auch, dass diese mentale Stärke oder diese Positivität, die ich heute so lebe, dass ich das damals nicht so greifen konnte und sagen konnte, nein, wir sind heute positiv und tschakka, das wird. Und ich dann auch über, also das war ja immer noch, ne, du kommst durch die Prägung aus deiner Kindheit, keine Freunde, kein Selbstbewusstsein, jetzt wirst du auch noch fett und bist eklig und wirst wieder gemobbt und hast so gar kein Lebensziel. Das war noch, bevor ich Flugbegleiterin geworden bin, also so 18, Anfang 19. Es war einfach absolute beschissene Zeit in meinem Leben, wenn es so von dem mentalen Aspekt und also wirklich, es war wirklich, wirklich schlimm. Ich glaube, ich habe so jede Essstörung irgendwie durch und Selbsthass. Und daraus ist das dann tatsächlich geboren worden, weil ich weiß noch genau, wie ich diesen einen Morgen aufgewacht bin und ich habe mich selber, also ich habe dann angefangen, das muss man kurz dazu sagen, ich wollte ja unbedingt Flugbegleiterin werden. Das hat aber, es war Wirtschaftskrise 2008, es gab erstmal gar keine Flugbegleiterin-Jobs. Da habe ich gedacht, gut, was machst du noch gerne? Ey, du bist super kreativ. Fängst du nochmal, war bei H&M damals so ein Talentausschreiben, dass die halt so Visual Merchandiser, also so Deko, Frauen, also Frauen, Männer gesucht haben für die Schaufenster und das Ganze, was man alles macht. Und normal bilden die gerne intern weiter, aber damals war irgendwie ein mega Mangel und dann gab es da so ein, wie gesagt, so ein Talente-Ausschreiben und dann konnte man den Tag da kommen und seine Kreativität und seine Fertigkeiten und sein Können unter Beweis stellen. Und da habe ich mitgemacht und dann habe ich tatsächlich die Stelle gekriegt und dann hatte ich damals erstmal als Visual Merchandiserin bei H&M angefangen. Aber das war für mich schon immer klar, dass das nur eine Überbrückung war, bis ich hatte mich auch schon überall beworben, bis ich endlich als Flugbegleiterin anfangen kann. Und auch das war damals überhaupt nicht förderlich, weil da geht es ja auch nur darum, so als Deko, dass du immer top aussiehst, die neuesten Outfits, dass du ein Gefühl für Trends hast und immer dieser Druck dann auch, ne, welche Kleidergröße kaufst du? Damals wolltest du sowieso immer nur XS kaufen, weil sonst für eine SM sowieso warst du fett. Also ich überlege, ne, heute. Ich würde niemals in eine XS reinpassen. Aber gut. Genau, und dann habe ich das irgendwie 1 Jahr und 4 Monate gemacht und ich dachte, das war auch eine katastrophale Zeit, weil ich viel zu jung war. Ich kam gerade aus L.A. und das ist eine Position bei H&M, da bist du auch so ein bisschen in der Führungsposition mit drin und dann hat das mir da auch keiner gegönnt und dann da wieder gemobbt. Also es hat sich bei mir immer wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen, dass mich irgendwie keiner mochte. Jetzt könnte man sich ja fragen, liegt es an mir? Wer weiß, vielleicht war ich damals so scheiße, ich weiß es nicht. Ich glaube, dachte, meine eigentlich, dass ich sehr ein höfliches, ruhiges Mädchen war, aber ihr wisst, wie es ist, das wird doch oft einfach falsch wahrgenommen, dann bist du oft arrogant und stattdessen habe ich mir immer nur die Hosen eingeschissen, weil ich überhaupt gar kein Selbstbewusstsein hatte. Aber genau, dann kam tatsächlich endlich die erste Airline, die sich gemeldet hat und das war damals noch eine kleinere Airline, aber die großen haben immer noch nicht eingestellt. Dann habe ich da erstmal angefangen, das ist hier aber zweitrangig, es geht mir nur darum, dass ich dann, ich habe da die Kollegen gesehen, die 40, ich weiß noch so, die 40er Frauen, deswegen habe ich auch eigentlich gar keine Angst vom 40 werden, die haben mich total beeindruckt, wie jung und fit und was die so ausgestrahlt haben. Und ich dachte mir, Girl, du bist 19 Jahre und du bist lazy, du machst keinen Sport, was machst du überhaupt? Also, du freust dich jetzt Flugbegleiter und so. Ich weiß doch, ich hatte so einen richtigen Breakdown, wo ich so dachte, das bist jetzt du, oder was? Ja, das. Und dann war ich zu Hause und dachte mir so, Du musst doch irgendwie Sport machen, du musst doch irgendwas machen. Und klar, ich wusste, ich habe ein Loch im Herzen, das ist alles nicht so geil und deine Schilddrüse, das kam damals erst raus, das hat mir dann aber tatsächlich mental sehr geholfen, weil ich dann ja wusste, was so die Ursache war, weil ich habe ja wirklich so gehungert. Ich habe ja, klar hatte ich meine Fressattacken, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich immer nur gehungert und trotzdem wurde ich immer dicker. Das war dann schon mir also sehr hilfreich, wie ich dann erfahren habe, dass es halt auch an meiner Schilddrüse lag und dann habe ich Tabletten bekommen, dann hat sich das auch immer so ein bisschen, ich habe dann zwar nicht krass abgenommen, aber ich konnte einfach mal wieder mehr essen, ohne dass ich dann direkt wieder zugenommen habe. Und dann habe ich gedacht, so was kannst du denn für einen Sport machen? Dann habe ich gedacht, ja, gar nichts kannst du. Ich hatte auch keine Ahnung von Sport, wo bist du denn gut drin oder was könnte dir Freude machen? Dann dachte ich mir, ja, damals war es gerade so ein Trend, da kamen diese Nike Frees, hießen die, meine ich, Nike Free Schuhe raus. Das war so der erste Trend, dass man so weg von so super globigen Sportschuhen zu diesen dünnen Materialien, dass das ja dann auf einmal der Fuß mehr Freiraum hat, beweglicher ist, dass das ja vielleicht ganz gut sei, dass man da nicht so in einzementierten Schuhen immer steht, ne? Muss man überlegen, so alt bin ich, dass damals erst so diese ersten, wenn ich mir überlege heute, diese ganzen leichten, super leichten Laufschuhe, dann bis hin zu Barfußschuhen, das war ja alles noch so weit weg. Wie gesagt, kam dieser Nike Free Schuh raus und dann hat man die natürlich gehabt und ich war ja viel in Amerika gewesen. Ich wusste schon, was so an Trends, an Schuhen, hatte ja auch damals schon angefangen, Michael Jordans zu sammeln. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt hast du, und der Nike Free Schuh war ja im Prinzip ein Laufschuh. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt hast du schon einen Laufschuh zu Hause, hast sie aber eigentlich nur wegen dem optischen oder dem Trendaspekt. Jetzt kannst du doch auch mal laufen gehen. Und ich wusste, dass das vielleicht ein bisschen schwierig wird mit meinem Herzen. Aber ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Und ich wirklich, Leute, ich konnte keine 200 Meter laufen. Und ich dachte so, ich falle tot um. Wirklich, mein Herz hat es einfach gar nicht gemanagt bekommen. Aber das Verrückte war, was passiert ist, war so ein super schöner Sommertag und ich bin um den See gelaufen. Ich habe mich direkt in dieses Gefühl verliebt, ich verbringe Zeit mit mir, ich setze mich mit mir auseinander. Wer bin ich? Was kann ich? Davor, ich war absolut fernsehsüchtig. Wenn ich heute überlege, ein komplett anderer Mensch. Ich war Nutella-süchtig. Ich habe Salzstangen immer in Nutella reingetunkt. Und es ging nur um Mode. Mein Leben, es ging nur um das coolste Outfit, was ist angesagt. Es war nur, wie spiegelt mich ein anderer? Was passiert im Fernsehen? Und was kann ich heute essen? Und ein total verkommener, trauriger Lebensstil. Und in dem Moment, wie ich dann da draußen laufen war und zum ersten Mal irgendwie so losgelöst von dem Ganzen und so die Natur wahrgenommen habe, meine Atmung wahrgenommen habe, mein Herz überhaupt mal richtig gespürt habe, was ist überhaupt das Problem mit meinem Herzen? Ich habe mich so lebendig, so echt, so bei mir gefühlt, dass ich mich an diesem Tag so krass ins Laufen verliebt habe und ab da an keinen Tag nicht mehr laufen gegangen bin. Also das war wirklich krass, das war absolut Turning Point in meinem Leben. Und ab dann habe ich mir die ganzen Runners Magazines gekauft und habe versucht zu verstehen, wie läuft man dann richtig, wie fängt man überhaupt an und habe wirklich versucht, mich so, das Ziel war immer erst, okay, überhaupt mal schaffen, einen Kilometer durchzujoggen. Und dann, okay, ein Kilometer joggen, 200 Meter walken, wieder ein Kilometer joggen. Und ich habe richtig lang gebraucht, überhaupt mal die ersten Erfolge so zu sehen. Und dann, ja, ich bin komplett laufsüchtig geworden. Ich habe ab da an, und das fing dann auch an, dann war ich ein Jahr und 4 Monate bei der einen Airline. Und dann bin ich endlich zu Condor gekommen. So die erste große Airline, Langstreckenflüge. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ab dann fing ich auch an, charakterlich zu wachsen, weil ich auf einmal, so eine Uniform ist ja auch so ein bisschen wie so ein Schutzpanzer in dem Moment. Keiner weiß eigentlich, wer du bist. Du darfst irgendwo Autorität ausleben und du kommst rum, du entdeckst die Welt und das hat halt mir super auch in die Karten gespielt, endlich von dieser Opferrolle rauszukommen und dieser Selbsthass und irgendwie was Schönes zu erleben. Und deswegen, ich kann für jeden, der damit so draußen struggelt und sich darin so wiederfindet, von dem, was ich gerade erzählt habe, wie ich mich gefühlt habe, dieses einfach, und wenn du nicht mal joggen gehst, einfach dieses Rausgehen, Spazieren gehen, unter Menschen gehen. Und wenn man nur in die nächste Stadt reist, weil man sich keinen Flug leisten kann, einfach mal ohne Handy, einfach mal dein Umfeld wahrzunehmen, dich selber, deine Gedanken, das ist so wichtig fürs Gehirn, die Gedanken schweifen zu lassen, diese eigene Kreativität zu fördern. Was mache ich eigentlich gerne? Wo möchte ich eigentlich hin? Und das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Einfach ich, und ich war einfach nur noch jeden Tag, ich bin aufgestanden, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin erstmal joggen gegangen. Und manchmal bin ich dann sogar nochmal abends joggen gegangen. Und ich bin dann auch, das fing dann so nach 1,5 Jahren an, dass ich so schnell oder gut genug war, dass ich auch nie unter 10 Kilometer, also und auch immer dann natürlich nonstop, also ich habe dann tatsächlich, und das war das Krasse, ne, warum ich dann auch echt gut abgenommen habe, weil mein Herz, das war ja eine riesen Herausforderung für mein Herz. Ich habe das natürlich immer, und deswegen hatte ich damals auch recht früh, ich habe mir dann so eine Polaruhr, so eine Laufuhr damals gekauft mit so einem Brustgurt, wo man dann auch sehr gut sein Herz überprüfen konnte, weil ich habe also Herzfrequenzen gehabt, Leute. Ich bin ja dann zum Arzt und musste gucken, ne, ob das dein Herz auch alles so mitmacht. Der hat auch gesagt, ne, wenn ich nicht so achtsam gewesen wäre und dann auch so ein gutes Gespür für mich entwickelt hätte, jeder andere hätte gedacht, das kannst du, ja, wenn die Leute bei einem Puls dann von 160 haben, dann denkst du ja, die sind hochrot und fallen gleich um. Ey, ich bin ja immer mit 180, 190 durch die Gegend gejoggt, weil mein Herz halt pumpen musste wie so eine Gestörte. Aber ich sah total normal von außen aus, weil ich mein Herz da so hintrainiert habe, dass es das halt handeln konnte. Aber dadurch, dass ich natürlich immer so hoch, so einen hohen Puls so hoch, da mein Herz hochgetriezt habe, hast du natürlich auch eine krasse Verbrennung. Nochmal on top von dem, dass du ja sowieso jeden Tag mindestens mal 10 Kilometer laufen warst. Und das war natürlich für mich einerseits auch damals irgendwie total befreiend. Also ich würde lügen, wenn ich das nicht auch abgefeiert habe, dass ich dann so dünn wurde. Und das Ding war ja, das war ja aber auch das, wie ich mich ja immer nur kannte. Ich war ja bis zu meinem 16. Lebensjahr immer super dünn durch meine eigentlich bis dato damals dann noch genetischen Voraussetzungen, die sich dann halt, wie gesagt, dass sich dann alles ein bisschen verändert hat. Und sich darin einfach dann natürlich auch wiederzufinden, als aber auch das Gefühl zu haben, ich bin ja auch dadurch charakterlich total gewachsen, weil ich auf einmal, das, warum ich auch mich so dann in diesen Sport so verliebt habe im Allgemeinen, weil zum ersten Mal konnte ich ja was, zum ersten Mal war ich irgendwie gut in was und das hat mich so glücklich gemacht und dann habe ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen und bin direkt relativ gut in meiner Altersklasse weit vorne mitgelaufen. Und dann beim nächsten war ich dann irgendwie auf Platz 3 in meiner Altersklasse, das war ein 10-Kilometer-Lauf. Und dann wollte ich schneller werden, ich wollte besser werden und dann habe ich gedacht, wie schaffe ich das? Weil das Problem bei mir war immer noch, dass mein Puls aber nicht runtergegangen ist. Und ich bin immer mehr gelaufen und dadurch war ich natürlich trotzdem zeitlich dann immer limitiert, dass ich dann auf den Kilometer nicht schneller werden konnte, weil mein Herz einfach am Limit war. Und dann habe ich gedacht, okay, sind das jetzt deine Grenzen oder musst du für dich irgendwie einfach was Neues finden? Und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht musst du einfach mal, weil ich war ja dann so super skinny, vielleicht musst du einfach mal ein paar Muskeln aufbauen, damit du auch schneller wirst. Und so bin ich dann zum Kraftsport. Und damals noch, weil auch so Functional Training oder so, das war ja so, was ja bei uns heute alles, heute gibt es ja für alles die verrücktesten Trainingsmöglichkeiten, was wir nicht alles für Namen von Trainings haben, ne? Das gab es damals dann auch alles noch gar nicht. Da gab es irgendwie so klassisches halt Bodybuilding und so ein bisschen funktionelles Training. Ich weiß noch, wie diese TRX-Bänder rauskamen. Das war ja auch so eine Revolution, sag ich eigentlich. Das hört sich immer so doof an. Damals war halt ein Fitnessstudio halt so ein Gerätepark und Eisen halt so. Ne? Aber diese ganzen Function Areas und so, das war damals einfach noch nicht so der Fall. Genau, somit erstmal das ganze klassische Bodybuilding angefangen. Und dann habe ich mich da total auch rein verliebt, wie mein Körper dann immer so muskulöser, athletischer aussah. Ich fand es total toll, habe recht schnell Muskeln aufgebaut durch halt mein mehr Testosteron, das ich so von Natur aus habe. Und dann wurde mir aber Bodybuilding so ein bisschen zu einseitig, weil ich habe immer nebenbei trotzdem noch on top das Laufen gemacht, ne? Und dann kamen auch diese ersten Hindernisse, dieses Xletics und wie das alles hieß, Tough Mudder kam dann raus. Da habe ich den ersten Xletics-Lauf mitgemacht. Und dann auch, da merkte ich auch, ich möchte das Krafttraining eigentlich verbinden mit dem Laufen. Ich war wie immer auf der Suche, was für ein Sportler bin ich überhaupt, was mache ich hier eigentlich? Und ich wusste ja immer noch, dadurch, dass ich so spät auch erst angefangen habe, ich wusste ja gar nicht, wo meine Stärken liegen. Und dann habe ich angefangen, dann kam das mit dem CrossFit, wurde dann so ein Trend. Dann war ich ja viel in Amerika, auch durch meinen Job als Flugbegleiterin, habe so diese ersten CrossFit-Boxen gesehen und habe dann gedacht, ey, ist irgendwie total geil. Und dann fängst du an, das irgendwie alles zu mixen und zu matchen. Und es war aber immer wie eine stetische Suche. Wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Und dann, wie war das da dann? Genau, dann habe ich meine Trainerlizenz angefangen. Genau, auch da hätte ich nie selber die Idee gehabt, ey, ich werde jetzt Trainer, weil ich immer noch überhaupt nicht selbstbewusst war. Und da kamen zum Glück Leute von außerhalb auf mich zu, die mich auch im Fitnessstudio immer gesehen haben und gesagt, ey Girl, keiner macht so viel Sport wie du, keiner sieht so krass aus wie du, mach doch mal Trainerlizenzen, du bist so motivierend und inspirierend, du könntest Menschen so mitreißen. Und dann habe ich meine erst dann die B-Lizenz, dann die A-Lizenz und dann was ich noch, Fasziencoach und was ich nicht alles noch gemacht habe. Dann war ich kurzzeitig mal Athletiktrainerin für Fußballer, weil ich damals ja auch noch mega krass im Fußball drin war und Fußball so geliebt habe. Hab dann bei uns die Jungs im Dorf, wurde ich dann Athletiktrainerin. Also wilde Zeiten. Und dann irgendwann im Fitnessstudio, dann habe ich das Fitnessstudio gewechselt und dann kommt der Besitzer auf mich zu und sagt, ey Aurelia, das ist so krass, was du hier immer abreißt. Warum machst du keine Wettkämpfe? Und dann auch da, damals ganz neu, kam dann High Rocks, das war 2018. Und bis dato ich immer noch eigentlich keinen Plan, was ich eigentlich mit meinem ganzen Sport mache, weil die ganzen Trainerlizenzen, ich habe mich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer. Das war irgendwie immer für mich so ätzend, weil ich habe ja Sport nie angesehen als Bodystyling oder ich mache das jetzt, um den Po oder das Sixpack zu haben oder sonst was, sondern das war ja immer noch eine absolute Therapie. Für mich war Sport Therapie und einfach glücklich sein und gesund werden. Und dann kommen Menschen zu dir und sagen, das fing ja so dann zu der Zeit an mit dem Hype, weißt du, so einen dicken Booty und dann kommen Mädels zu dir und sagen, ja, ich hätte gern so einen Arsch und hätte dies und das. Und dann denke ich mir, hä, aber das ist doch gar nicht der Grund, warum ich Sport mache. Ich gehe doch nicht zum Sport, weil ich einen Booty haben will, sondern weil ich gesund sein will, weil ich mich finden will. Und ich habe das so, ich mochte das überhaupt nicht. Und das Problem war mit dem Athletiktrainerin-Dasein, dass das eigentlich ein totaler Vollzeitjob war. Und ich ja damals auch noch als Vollzeitflugbegleiterin gearbeitet habe und das hat einfach gar nicht gepasst. Das war einfach viel zu viel und dann selber mein eigenes Training. Eigentlich habe ich ja zu der Zeit, ich habe ja gemerkt, auch wie mir Sport zufiel, dass von der Grund, wenn ich mein Loch im Herzen nicht gehabt hätte, ich war total ein Profisportler-Typ, von dem, was ich bereit war, alles hineinzugeben. Ich habe mein ganzes Geld, meine ganze Zeit, alles ging in den Sport. Ich bin bereit, ich bin so ein Typ Mensch, ich liebe es, über die Grenzen zu gehen. Ich brauche das, über die Grenze zu gehen. Ich gehe immer in einen Bereich, wo jeder denkt, du bist doch bescheuert, wie oft ich kurz vor Ohnmacht, vom Kotzen, vom Kollabieren, einfach weil ich immer das bisschen mehr rausholen möchte und weil ich mich so lebendig in dem Moment fühle. Und ich, ja, und das war für mich immer noch diese Phase, das überhaupt zu verarbeiten. Wieso war mein Leben, wie es war? Warum hätte ich nicht früher mit Sport anfangen können? Ich wollte immer noch so gern Profi-Athletin in irgendwas werden und ich wusste nicht auch immer noch da nicht in was. Und durch dieses Ganze dann mit High Rocks, wie das aufkam, gab es auf einmal eine Möglichkeit zu sagen, okay, da ist eine Sportform, wo es eigentlich nicht unbedingt eine Alterslimitierung gibt und wo du dich messen kannst und Erfolg mit haben kannst. Und das, ich habe das schon, wie das dann 2018 anfing, gesehen und fand es ganz interessant, aber auch da natürlich wieder nicht an mich geglaubt oder dass ich gut genug wäre oder sonst was. Und dann kam damals der Besitzer vom Fitnessstudio auf mich zu, der auch unter anderem selber Coach war und selber auch Bodybuilder. Und der hat dann gesagt, hey Girl, mach da doch mit, das wäre doch voll dein Ding. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Das traue ich mich nicht. Und dann war das erste Jahr rum. Man hat gesehen, wie das abläuft und wie cool es ist. Und dann hat er gesagt, wenn du dich nicht anmeldest, dann melde ich dich an. So. Und hat ein bisschen mehr Druck auf mich ausgelegt. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich mache mit. Und das war in 2019 und das war so geil. Dann habe ich meinen allerersten in Miami mitgemacht. Und ich habe direkt gemerkt, dass ich gut sein kann, dass ich da irgendwie auch weiter oben mitmischen könnte, wenn ich halt all in bin. Und da schon wieder halt immer dieses Problem, du bist aber Vollzeit am Arbeiten, dann durch auch immer noch mein Loch im Herzen, diese Limitierung, die du in gewissen Bereichen hast, und trotzdem zu sehen, du könntest aber die Chance haben, wenn du all in gehst, kann ich das zeitlich, was... Ah, es war, Leute, das war auch eine taffe Zeit, weil ich schon da immer diesen Struggle mit, dass du dieses Sportlerherz hast, du aber davon nicht leben kannst und du Geld verdienen musst. Und deswegen ist es ja für mich jetzt auch so immer so ein großes Thema und so ein Anliegen, warum ich so unbedingt möchte, dass sich das ändert für Frauen natürlich im Sport, aber auch für andere Sportarten, weil um wirklich ein erfolgreicher und guter Athlet zu sein, musst du dich voll und ganz auf den Sport konzentrieren können. Und es geht halt nicht, wenn du nichts verdienst und nebenbei einen Job machen musst. Und das habe ich immer versucht, irgendwie alles zu machen. Immer mit dem Hinblick dann natürlich, weil dann Social Media auch mit anfing, eine Rolle zu spielen, und durch das Instagram mal größer wurde und man gesehen hat, wie man damit auch nebenbei Geld verdienen kann, dass dann damals die ersten Ideen kamen, okay, tust du deinen sportlichen Werdegang einfach mit begleiten, mit Social Media, um halt eventuell an Sponsoren zu kommen, um vielleicht irgendwie an Werbeverträge zu kommen. Aber auch da, ich war viel zu nicht selbstbewusst genug, dass das gut genug ist, dass das jemand interessieren könnte. Und dann habe ich schon damals mit 2018 zwar angefangen mit der Selbstständigkeit, mir dann einen Instagram-Account zu machen, habe dann halt aber alle, wenn ich überlege, hätte ich das damals schon mal so richtig angefangen, ne? Und da wäre ich ja schon an sich spät gewesen. Da habe ich dann alle 2 Monate mal einen Post hochgeladen, um praktisch das einfach wie so eine Visitenkarte zu haben, so hey, ich bin Aurelie Rieke, ich bin Personal Trainer, obwohl ich das eigentlich gar nicht richtig verfolgt habe, weil ich eigentlich ja selber einfach nur Athletin sein wollte. Und dann irgendwie in der Hoffnung immer, wird man irgendwie angeschrieben von der Firma, kriegt man irgendwie einen Sponsoring-Vertrag. Dann habe ich gedacht, warum sollte ich meinen sponsern, wenn du das überhaupt nicht aktiv betreibst auf Social Media? Aber ich hatte immer schon das Problem, dass ich fand, dass das so viel Fake war. Das ist doch blöd. Ich will doch nicht mich immer inszenieren, guck mal, was ich für eine tolle Athletin bin und was ich alles so super toll kann, wenn du eigentlich mit so viel strugglest. Und ach, für mich ist das immer das Wichtigste in allem, was ich tue. Ich möchte 100% real, authentisch ich sein dürfen und möchte Menschen mit all dem, was ich tue, motivieren und nicht, dass sie sich vergleichen und schlecht fühlen. Oh, guck mal, was die Aurelia alles kann, und guck mal, was ich nicht kann. Und das habe ich damals für mich noch nicht irgendwie finden können. Wie kann ich das auf Social Media leben, dass es eben nicht eine Selbstdarstellung meiner Perfektion ist, sondern einfach irgendwie Leute zu motivieren und abzuholen. Und wie ihr hört, da war das alles mit der ganzen NBA, mit Basketball an sich alles noch überhaupt gar kein Thema, weil ich ja bis dato, ich habe das ein bisschen länger auch in dem Podcast vorher erklärt, so sehr ich ja schon die NBA immer präsent war in meinem Leben und ich es einfach gerne geguckt habe, aber das war ja immer die Männer in Amerika, die Basketball spielen, und ich hatte keinen Freundeskreis, die Basketball gespielt haben. Ich hatte gar keinen Zugang. Ich hatte nie die Idee, dass ich als Frau Basketball spielen könnte. Also ich komme halt auch aus einer Gegend, da ist halt einfach, da haben kaum Frauen Basketball gespielt, geschweige denn, dass ich sie halt auch einfach nicht kannte. Somit war das einfach nur den Sport, den man gerne geguckt hat, halt in Amerika und mal ab und zu in der Arena war, weil ich ja auch viel in Amerika war und mir dann halt Spiele angeguckt habe. Genau. Und dann kam Dezember 2019, das war dann mein 3. High Rocks, und da habe ich dann mich qualifiziert, weil ich auf den 2. Platz gekommen bin, gelaufen bin, wie auch immer, wenn man das richtig sagt, in meiner Altersgruppe, und dann hat man sich dann für die Weltmeisterschaft in HYROX qualifiziert. Und ich war natürlich, konnte mein Glück kaum fassen, weil ich wollte nicht wissen, was ich alles darin investiert habe, sei es finanziell, um überhaupt da zu sein, dass die 2 Jahre, das waren 2 Jahre Vorbereitung letztendlich auf diesen Tag, an Physios, an Essen, an Klamotten, alles, das Trainingsequipment, alles, was da reinspielt, das ist dein ganzer Trainings-, dein Arbeitsplan, dein Leben, auf was du verzichtest, auf den Alkohol, auf die Partys, auf mit Freunden abhängen, was du alles opferst, um das leisten zu können, um dann halt da auf dem Treppchen zu stehen. Das war unglaublich und ich war so glücklich und ich dachte, endlich hatte ich dieses Gefühl, weil selbst da war ich noch so weit weg von dieser charakterlichen Stärke, von der ich heute bin, weil das immer noch, es war ja immer noch dieses, für was auch von außen, meine Familie und so damals, sie hatten noch gar kein Interesse oder dass man das ernst genommen hat oder das war ja immer eher so, von meiner Mutter habe ich immer den Spruch gedrückt bekommen, ja, das reicht jetzt aber mal, du siehst ja schon viel zu männlich aus, weil ich immer mehr Muskeln bekommen habe. Und ich dachte mir so, statt dass man mal jemand fragt, was machst du da eigentlich oder stolz ist oder es war immer nur, man war ja kein Profiathlet, somit wurde es auch nicht ernst genommen. Stattdessen hast du dich allem so entzogen, weil du ja in deinem, ich habe ja alles abgewogen, ich war so besessen davon, das Beste aus mir rauszuholen. Aber dadurch, dass man ja auch kein Ansehen von außen bekommen hat, hat man ja auch nie geglaubt, ich habe jetzt hier eigentlich was geleistet. Und dadurch war das immer nur ein Struggle. Es war mein Leben lang. Und deswegen kann ich auch nur sagen, weil das wollte ich eigentlich nochmal betonen, wegen diesem mentalen Aspekt als Teenager, von all diesen Essstörungen, sich dieses Bodyshaming, also das ist wirklich so ein krasses Bodyshaming, dieses ich bin zu fett, ne, und dieses ich bin in einem Sommer, es war so ein Jahrhundertsommer, es war so super heiß, wo die alle am See waren, ich bin nicht mal rausgegangen, weil ich nicht mehr der Meinung war, ich dürfte irgendwie einen Top anziehen dürfen, weil ich mich so sehr für mich als für meinen Körper geschämt habe. Und dann diese Liebe, die ich entwickelt, und deswegen ist Sport für mich auch, warum ich bereit bin, alles für die Entwicklung des Sports, für die, dass da in Deutschland einfach auch was passiert und für den Basketball in Deutschland was passiert, weil Sport mich so gerettet hat in all dem, dieses, dass ich mich annehmen konnte, dass ich anfangen konnte, mich zu lieben, stolz auf mich zu sein, meinen Körper annehmen konnte, mich zu lösen von der Waage und allem. Und genau deswegen einfach nochmal da an der Stelle, das muss gar kein Leistungssport sein, einfach sobald du dich mit dir selber und deinem Körper auseinandersetzt, das ist so wichtig und das ist so gut, diese Selbstannahme und sich nicht zu vergleichen. Jeder Körper ist einfach komplett individuell, es ist einfach so. Und da bin ich dann auch Schritt für Schritt, je mehr ich in diesen Leistungssport rein bin, auch komplett von weg, dieses, ne, sich selbst zu vergleichen, weil ich mir sage, meine Geschichte ist individuell, mein Körper ist so, was ich einfach mitzutragen habe mit dem Loch im Herzen, mit der Schilddrüsenunterfunktion. Ich kann nicht erwarten, dass mein Körper das Gleiche leistet mit einer Athletin, die ungefähr gleich groß ist, ungefähr gleich alt ist, die aber diese Probleme nicht hat. Und woher soll ich wissen, was sie für Probleme hat? Ist ja nicht so, als ob wir alle ein Schild außen tragen, wo steht, so, das sind so meine Problematiken, mit denen ich zu kämpfen habe. Und genau, und ich super happy und null Support von meiner Families, null Interesse vor allem eigentlich, was ich mache. Aber gut, wie gesagt, ich war jetzt auch nicht der Mensch, der dann losgezogen ist. Guck mal, was ich hier eigentlich alles Tolles mache. Und dann konnte ich ja endlich sagen, oh, ich habe mich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich weiß, es war das erste Mal, wo meine Mama sich so bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hat und hat sich gefragt, was macht mein Kind eigentlich da? Und eigentlich will ich sie ja supporten und alle Jahre ich das gemacht habe. Das ist ja auch das, was man ja immer wieder sieht, ne? Gerade wenn man überlegt, durch Olympia haben wir das Thema ja wieder direkt vor der Nase, dass du ja eigentlich erst immer Respekt ausgesprochen bekommst, wenn du plötzlich Erfolge hast. Wie traurig das eigentlich ist. Ne? Und erst wie ich da plötzlich auf ein Treppchen stand und man meinen Erfolg sehen könnte, ja okay, sie ist Zweiter geworden, dann kann sie ja gar nicht so scheiße sein. Oder dann ist das ja vielleicht doch nicht nur ein kleines Hobby. Habe ich das Gefühl gehabt, dass anfing da, dass da Support war. Genau. Und dann am 4.4.2020 hätte die Weltmeisterschaft sein sollen. Dann kam ja leider, was heißt leider, es kam Corona dazwischen. Das Leben hat seine eigenen Regeln, Gesetze und ja, wo man halt oft leider nichts dran ändern kann. Und man muss immer das Beste draus machen. Und so kam bei mir erstmal aber ein großes schwarzes Loch. Ich bin zu Hause gewesen, konnte nicht mehr fliegen, konnte meinen Sport nicht mehr machen, weil er ja natürlich viel daraus bestand, schwere Gewichte zu heben, zu schieben, zu drücken. Aber mit diesem Crossfit-Aspekt natürlich, weil natürlich war das Laufen immer noch so präsent, das habe ich nie aufgehört. Was ja auch im High Rocks Wettkampf auch, wie gesagt, genauso wichtig ist. Das ist ja immer, es sind 8 Workouts und 8 Kilometer, die du immer im Wechsel läufst. Also du fängst mit 1 Kilometer Laufen an, dann kommt dieses erste Kraftworkout, dann geht, und es geht alles auf Zeit. Du musst alles so schnell wie möglich absolvieren mit keiner Pause, damit du überhaupt vorne mitlaufen kannst. Und das ist ja immer, weil der Körper sich eigentlich entscheidet, bin ich ein Kraftsportler oder bin ich ein Ausdauersportler, und du musst es halt perfektionieren, dass du beides kannst. Und das dann halt noch ohne Recovery und zwischen den Einheiten. Und genau, und dann stand ich auf einmal zu Hause und dachte so, scheiße, und was jetzt? Und tatsächlich im Nachhinein weiß ich, dass das für mich in dem Moment das Beste war, was mir passieren konnte, weil obwohl es ja so aussah, dass ich ja scheinbar endlich Erfolg und selbstbewusster wurde, habe ich mich aber zu dem Zeitpunkt, das weiß ich heute, immer noch extrem limitiert, weil es gerade so überhaupt war, dass ich dachte, okay, du kannst ja wenigstens etwas. Ich habe immer noch nicht wirklich von mir was gehalten, geschweige denn gedacht, ich bin gut in etwas, und war froh, dass ich überhaupt in irgendwas ein bisschen Erfolg hatte. Und da war immer noch, ich war nie stolz auf mich. Ich war nie, dass ich dachte, hey, ich kann ja was, oder das ist so traurig, wie ich eigentlich immer mich nur gesehen habe, als es ist nicht gut genug und du bist immer noch ein Witz und super traurig. Es ist super traurig, und wie vielen von uns geht es so, ne? Und in dieser Stille, die auf einmal war, und ich habe dann damals auch Instagram gelöscht und bis dato immer noch kein Instagram aktiv betrieben, weil ich das mich nur noch mehr unter Druck gesetzt habe. Das war jetzt ja wie, guck, alles, das war wie eine Bestätigung, das, was du dir aufgebaut hast, ist eigentlich gar nichts, weil letztendlich, ja, da muss nur ein Lockdown kommen und dann ist alles weg. Wer bist du denn? Was hast du denn vorzuweisen? Oh, du hast mal beim High Rocks mitgemacht. Oh, du bist Flugbegleiterin. Wow. Und das war auch das, was die Gesellschaft mir immer vermittelt hat. Das war ja immer, wenn ich gesagt habe, oh, ich bin Flugbegleiterin. Ja, und warum machst du noch was Richtiges? Ich habe nie das Gefühl gehabt, es ist gut. Und in diesem Zuhause, in dieser Stille und diesem sich damit auseinanderzusetzen, das war krass, das war hart. Ich war erstmal total am Boden zerstört und habe dann aber gedacht, das bist aber nicht du. Ich habe immer wieder in meinem Leben gesehen, sei es eben als Kind, wie ich mit der Legasthenie zu kämpfen hatte, dann mit meinen Herzproblematiken, mit der Schilddrüse, mit dem, wie ich mit dem Sport anfing. Ich habe irgendwie irgendwas in mir drin, hat sich nicht aufgegeben und hat immer für irgendwas gekämpft, obwohl ich es gar nicht greifen konnte. Und in dem Moment habe ich mich nicht aufgegeben und habe gesagt, okay, gut, das ist jetzt, wie es ist. Und du musst jetzt überlegen, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, I don't know. Irgendwie angefangen, super kreativ zu Hause mir Parcours aufzubauen. Habe ganz viel Sport, habe versucht, diese High Rocks Competitions zu Hause irgendwie nachzubauen. Und habe wie eine Verrückte da irgendwie auf Kreatives, also wirklich teilweise, was ich mir ausgedacht habe, wie ich diese Parcours nachgestellt habe, wie ich da einfach versucht habe, fit zu bleiben. Und dann kam zum Glück die Bubble in der NBA, dass die NBA ja die erste Sportart war, die wieder einen Weg gefunden hat, den Spielbetrieb aufzunehmen. Und dann habe ich mir die ersten Spiele angeguckt und da kam dann zum ersten Mal diese Idee und dieser Grundgedanke, so, warum hast du selber noch nie Basketball gespielt? Das ist der Sport, der von allem, was du guckst, der dich am meisten so in der Tiefe deines Herzens einfach anspricht. Und das war wirklich wie so in dem Moment so, hä, wie dumm eigentlich. Bei Fußball war das für mich immer total klar. Also ich hab mich das direkt damals gefragt, ja, willst du eigentlich Fußball spielen? Weil das war ja greifbar. Ich kannte ja Menschen, die Fußball gespielt haben. Und da wusste ich irgendwie immer, Fußball fand ich cool zum Gucken, aber das hat mich nie so im Herzen so eine Tiefe angesprochen. Ich dachte, dass ich mich da so als Kickerin gesehen habe, so, ja, let's go, ich mache ein paar Fußballtricks. So. Und in dem Moment war das wie so, ja klar, also du musst Basketball spielen gehen, so, das ist safe, ich habe sofort mir das so, mich beim Basketballspielen vorstellen können. Und dann damals von meinem Freund, oder die ich gedatet habe, und der hatte dann auch einen Basketball. Ich los zum Basketballplatz und ich habe meinen ersten Korb genommen und es direkt, ich hatte so Tränen in den Augen und dachte so, das ist heftig. Das ist mein Herzenssport. Ich wusste in dem Moment, das war so krass, obwohl ich, heute will ich mir auch die Videos angucken, wie ich angefangen habe, wo ich ja eigentlich grottenschlecht war. In dem Moment, ich hatte sofort das Gefühl, klar, wenn du den Sport natürlich auch viel guckst und verstehst und liebst, denkst du ja irgendwie zu wissen, was du machen musst, damit du ein Spielverständnis aufbauen kannst in dem Moment, ne? Aber in dem Moment dachte ich sofort, ich wusste, ich kann darin gut sein. Wenn ich das hart genug jetzt trainiere, ich werde darin gut sein. Und das war sofort wie alles, was ich ausprobiert habe im Sport. Ich wusste sofort, das ist mein Sport. Und dann war das wirklich erstmal am Anfang richtig schlimm, weil ich halt einfach auch sehr traurig war, weil ich war kurz vor meinem 30. Geburtstag und ich realisiert habe, du bist jetzt 30 und du findest jetzt deinen Herzenssport und eigentlich ist es zu spät, damit irgendwie nochmal was zu erreichen. Weil ihr müsst ja verstehen, ich war ja in dem Moment mit dem Mindset, ich hatte mich ja gerade, das war ja die Zeit, wo ich da dann die Körbe geschmissen habe, wo ich eigentlich hätte meine Weltmeisterschaft gehabt. Ich war ja in dem Mindset zu glauben, dass das, was ich jetzt sportlich mache, ist was, worin ich endlich competen kann, wo ich endlich Erfolg mit haben werde. Und dann zu verstehen oder zu realisieren, dass du das eigentlich mit Basketball jetzt nicht mehr machen kannst. Und dann kam ja sofort, weil ich sowieso schon immer ein Träumer war, kam sofort die Idee, ja, und was ist, wenn doch? Was ist, wenn ich damit doch nochmal Erfolg haben kann? Und inwieweit geht das? Und wie krass wäre das, wenn du jetzt mit 30, 31, 32 ankommst und kannst irgendwie nochmal zweite Bundesliga spielen? Das war sofort mein Gedanke. Und ab den Tag an, ich bin einfach jeden Tag, wirklich jeden Tag, wir hatten ja nichts zu tun, wir waren ja im Lockdown. Ich bin jeden Tag auf den Freiplatz gegangen, immer illegal über irgendwelche Zäune geklettert, kein Mensch da. Ich habe mindestens 4 bis 6 Stunden am Tag gespielt. Ich habe einfach alles Mögliche mir an YouTube-Videos reingezogen und habe Ballhandling wie eine Verrückte. Ich habe so viel Ballhandling gemacht. Ich wollte diesen Ball, weil das hat mich so frustriert. Ich hatte sofort am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass ich den Wurf verstehen kann. Also, ich habe mir das immer wieder angeguckt und ich hatte das Gefühl recht schnell, ich kann den Wurf nachmachen und das ist auch nicht ganz so dumm. Und der ist auch recht gut gefallen, mein Wurf am Anfang. Aber diese Ballkontrolle, ne, der Ball ist ja immer irgendwo hingehüpft, wo er nicht hin sollte. Und dann warst du auch so langsam und steif und denkst du so, hä, aber so soll das doch gar nicht aussehen. Ich will mir heute die Videos angucken, das ist so grandios. Und dieses Gefühl, den Ball schneller bewegen zu können, und das ist Muss, weil ich bin ja jemand, das ist auch so am Anfang, ich weiß noch, das waren mit einer der häufigsten Nachrichten, dazu komme ich dann auch gleich, wann das mit Instagram angefangen hat, wie ich dann bei Instagram das geteilt habe, wie die Leute, wenn ich dann, weil ich tanze eigentlich für mein Leben gerne und dann habe ich irgendwann mal so ab und zu so, wie ich irgendwas so getanzt habe, was ich geteilt, dieses, wenn sie nur meine Ballhandling-Übung, die ich ja dann geteilt habe, bei Instagram gepostet habe, hochgeladen habe, dieses, hä, wenn ich mir das angucke, ich hätte nie gedacht, dass du tanzen kannst, weil ich ja so steif aussah. Ich finde es so witzig, weil Basketball ist ja, und das ist ja auch, warum ich mich so schnell auch im Basketball wiedergefunden habe, weil ich halt so gerne getanzt habe. Und ich habe mich in dem Moment immer gefühlt, wie als ob ich tanzen würde, wenn ich da auf dem Freiplatz trainiert habe. Dass das natürlich noch nicht so aussah, wie ich mich von innen so ein bisschen gefühlt habe oder wie ich wollte, dass es aussieht, das war ja klar, das hat einfach gedauert. Aber das war für mich, in dem Training habe ich wie eine verrückte Ballhandling trainiert, weil ich dahin wollte. Ich wollte diesen Ball trainieren können, dass es smooth und geschmeidig ist und schön ist und er das macht, was ich möchte, dass er es macht. Ach, und ich weiß noch, wie ich dann, da habe ich, glaube ich, schon drei Monate das gemacht, ne, dass ich dann so viel Basketball trainiert habe, dass die Leute von außen immer gesagt haben, Aurelia, du musst es eigentlich auf Instagram teilen, es ist so inspirierend und so cool, was du da eigentlich machst. und zu sehen, was noch möglich ist, wenn du so spät mit einer komplett neuen Sportart anfängst. Und ich fühle mich immer so inspiriert durch das, was du machst. Eigentlich müsstest du das teilen. Und dann habe ich mir auch so gedacht, obwohl ich Instagram total kacke fand, habe ich mir gedacht, okay, Aurelia, wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast jetzt die Zeit und es ist auch tatsächlich interessant. Und ich hatte ja auch immer dann was aufgenommen, um das für mich zu überprüfen, wie habe ich mich entwickelt. Und vielleicht tut es tatsächlich irgendwie Menschen inspirieren. Und das war so krass. Dann habe ich angefangen, 2020 das hochzuladen und habe dann so mein Instagram so ein bisschen verändert von ich bin die Personal Trainerin auf folge mir mit meinem Journey zu kann ich noch Profi-Basketballspielerin, glaube ich, habe ich sogar ganz am Anfang mal irgendwie in meiner Bio drinstehen gehabt. Ich habe dann so einen kindlichen Glauben, weil da fing ich an, charakterlich sehr zu wachsen, dass ich zum ersten Mal so gedacht habe, krass, irgendwie ist es schon cool, was du machst und wie du merkst, wenn du was willst und wenn du was unbedingt willst und dafür hart arbeitest, dann hast du doch eigentlich in deinem Leben immer gesehen, auch mit den Trainerlizenzen, dann vom Laufen, mit dem Loch im Herzen, zum CrossFit, zum jetzt hier mit dem Basketball und allem. Ich habe ja eigentlich immer erleben dürfen, wenn du an dich glaubst und hart arbeitest, ist es möglich. Und so nach und nach fing das an, so Früchte in mir, in meinem Charakter zu tragen, daran dann auch zu glauben und stolz langsam auch mal auf sich zu sein, zu sehen, was du eigentlich doch schon auch erreicht hast in deinem Leben. Auch wenn es für viele irgendwie gar nicht interessant war, weil für viele sagen ja, pff, was ist schon Sport? Ich meine, für wie viele hat Sport keinerlei Ansehen, dass du, sag ich mal, smart bist oder gut bist? Also das ist ja in Deutschland immer noch dieses Problem, dass du, sag ich mal, Respekt ausgesprochen bekommst, wenn es auf den akademischen Weg sich dann ausbreitet. Da kann man dann sagen, hey, der hat was erreicht, aber nicht, weil du sportlich irgendwie gut unterwegs bist. Das ist ja alles Hobby. Ne? Und dann habe ich das bei Instagram angefangen, dann hat das recht schnell und es hat so viele Leute einfach, ich habe so viele Menschen einfach so damit bewegt, einfach so menschlich abgeholt, die gesagt haben, ja Aurelia, ich habe wegen dir so lange keinen Basketball mehr gespielt und jetzt habe ich auch wieder Bock und danke für dein auch Aufzeigen, wie dumm man auch am Anfang aussieht und dass das vollkommen okay ist und dass es alles ein Entwicklungsprozess ist und das hat mich so glücklich gemacht, dass ich mit meinem, ich tue da einfach ein bisschen Basketball dribbeln, irgendwie auf einmal Menschen so bewegen konnte und erreicht habe und wenn es nur Verein war, der sich an dem Tag gefreut hat und motiviert war dadurch, da habe ich gedacht, es ist all das doch wert und ich hatte echt Glück, dass ich sehr früh immer sehr viel, eigentlich fast nur positives Feedback hatte, weil ich glaube, ganz am Anfang hätte ich sehr schlecht mit negativem Feedback umgehen können und klar, ein bisschen Negatives oder Leute, die sich lustig gemacht haben, vor allem, das war schon auch mit dabei, aber irgendwie habe ich mich darin so wiedergefunden, dass ich das dann so ein bisschen abschütteln konnte. Und genau, und dann wurde das bei Instagram immer mehr und dann gingen die ersten Flüge wieder nach Amerika los. Ich hatte dann direkt die Idee, okay, ich muss den Menschen, weil erst durch das, dass ich mich immer mehr in dieser deutschen Basketballwelt dann mich hineinbegeben habe, habe ich erstmal gemerkt, was für ein Mangel, weil ich ja die Fußballwelt so kannte, wie riesig dieses Gap zwischen Interesse am Basketball und also zwischen was wie die Interesse zwischen Fußball und Basketball in Deutschland ist. Und ich kannte ja den Hype immer von den Amis, von der NBA in Amerika und dachte mir so, krass, warum ist das so anders und warum finden wir in Deutschland Basketball so langweilig und obwohl das so ein geiler Sport ist. Und dann habe ich halt angefangen, dann hatte ich die Idee, okay, alles klar, Girl, du gehst jetzt hier auf die Spiele in der NBA, ne, wenn du dann deine Dienstflüge und so hast. Und machst dann so YouTube-Vlogs. Und dann habe ich die Leute per YouTube mitgenommen und wollte einfach nur aufzeigen, wie wunderschön dieser Sport ist. Und dadurch die Deutschen mehr begeistern, sich für Basketball zu interessieren. Und dann habe ich auf meiner Webpage habe ich darüber geschrieben und YouTube und Instagram und das Schreiben. Und das habe ich irgendwie 2 Jahre gemacht. Und dann kam der glückliche Tag, wo dann die Basket mir eine E-Mail geschrieben hat, wo ich am Anfang erst dachte, es wäre eine Spam-E-Mail und es sollte kein Spam sein. Und dann haben sie mir gesagt, dass sie mir eine Weile mich schon beobachten und das so toll finden, was ich über Basketball schreibe und wie ich es präsentiere und meine Liebe und Leidenschaft für den Sport und endlich, ob ich nicht Bock hätte, für sie also eine Kolumne zu schreiben. Und ich habe mal gedacht, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Weil ich die Legasthenikerin, und das war für mich das Krasseste überhaupt, weil ich ja ich immer für mein Leben gern Geschichten geschrieben habe. Ich habe immer gern geschrieben, aber auch da, bis dato, und das war, muss man überlegen, ich habe meine erste Kolumne geschrieben für die Basket, ich habe einfach geheult, ich habe so geheult, weil ich, da war ich 32 oder was, ich erst mich da wieder an meine ganze Kindheit erinnert habe und gemerkt habe, wie ich ja immer das Schreiben geliebt habe und immer so viel geschrieben habe und das damals dann so erstickt wurde von der Schule, weil man das nicht wollte, du bist oder nicht, ich nicht durfte, weil man gesagt hat, du darfst nicht schreiben, du bist Legastheniker, du kannst, du machst Wörter, schreibst Wörter falsch und dass auch da irgendwie mein Leben am Ende irgendwie, obwohl ich es immer nicht erst sehen konnte oder nicht an mich geglaubt habe, irgendwie dann doch immer dahin gekommen ist mit Umwegen, einfach weil ich irgendwie immer weitergemacht habe. Und das war für mich mit einer der schönsten Momente in meinem Leben und mit einer der wichtigsten Momente, wo ich anfing zu sehen, was möglich ist für den, der an sich glaubt und einfach macht. Weil ich hätte denen ja auch sagen können, nee, sorry, also das kann ich nicht. Aber in dem Moment, ich habe gedacht, ich wusste, ich kann schreiben, ich will schreiben, ich bin ein Geschichtenerzähler, ich will das machen und ich habe mich so unfassbar gefreut, ich habe meine erste Kolumne und ich wusste ganz genau, das wird mehr werden. Ich liebe das Schreiben, ich werde da reinwachsen und ich werde wahrscheinlich auch noch viel falsch machen, aber ich wollte das lernen, ich wollte es verstehen, ich wollte das werden und ja, und jetzt komme ich in meine dritte Saison mit der Basket und kann das manchmal immer noch gar nicht glauben. Und ab da fing dann an, alles sich zu ändern in meinem Leben, weil es war dann nicht mehr nur die kleine Aurelia auf YouTube, die ihre, auf Instagram, ich meine auch auf YouTube, die dann ihre Vlogs hochlädt und ihr Training begleitet. Auf einmal wurde meine Meinung, mein Blick auf das, wie ich den Sport sehe, durch das, wie ich das ja auch alles durchlebt habe, durch das, wie ich das seit meinen Kindesbeinen ja auch die NBA erlebt habe, Menschen, die deine Meinung hören wollten, die das gefreut hat zu sehen, das zu lesen, mein Blick auf die Dinge und auch das Vertrauen dann, wie ich meine ersten Spiele begleitet habe, das war crazy, mein erstes Spiel, nachdem die Warriors gerade Champion wurden und ich dann das erste Spiel, das erste Homespiel für den amtierenden Champion, die haben gegen die Trailblazers gespielt, das war mein erstes Spiel, das ich begleitet habe. Und ich direkt Locker-Room-Access hatte und ich wusste das nicht, weil die Ansage war nur von der Basket, ich soll mir einfach nur das Spiel angucken und dann darüber schreiben. Und dann haben die mir aber auf einmal gesagt, die haben mich dann so rumgeführt und so, ja, du hast Locker-Room-Access. Und das ist nun mal vor und nach dem Spiel eine halbe Stunde, wo man als Journalist dann in die Umkleide darf. Und ich dachte mir so, okay, gut, meine Vorstellung war, dass das halt da ganz viele Journalisten sind. Ich habe gedacht, ich gehe da mal rein und gucke mir da mal so ein bisschen was ab, was die machen. Und ich bin natürlich, weil ich bin ein Trailblazers-Fan, und dann bin ich erstmal bei den Trailblazers rein und dachte mir so, ja, okay, mal gucken. Und dann komme ich da rein und damals war mir das nicht so bewusst, dass erstmal Trailblazers interessiert keinen Menschen und dann waren die ja auch nur dieses Gastteam. Das heute weiß ich das alles, weil ich kam da rein und war halt kein Journalist da und dann waren auch die ganzen Spieler im Locker-Room, weil die das nun mal auch nicht gewohnt sind, dass da sonst ein Journalist reinkommt, weil sonst verstecken die sich auch mal ganz gerne in dieser halben Stunde und dann starren die mich an und ich denke so, scheiße. Und da wusste ich damals auch, Leute, nach dem Spiel, dass ich einfach Glück habe, also A, natürlich auch super neugieriges Wesen bin und bereit bin, mir den Arsch abzuarbeiten, wenn ich was nicht gelernt habe, es mir anzueignen, aber wie ich da rein bin und ich noch nie mir jemand gesagt habe, wie ich ein Interview führen soll oder ich 0,0 vorbereitet war und ich mir nur dachte in dem Moment, okay, du kannst dich jetzt nicht blamieren, du kannst dich einfach rauslatschen, wie sieht das denn aus? Und dann, ich habe Josh Hart gesehen und der sah so, der hat mich so nett angelächelt und ich liebte Josh Hart oder ich liebe Josh Hart und dann, der hat ja da dann noch bei den Trailblazers gespielt. Und ich einfach zu ihm hingegangen bin, hast du ein paar Minuten? Er so, ja, und dann habe ich ihn einfach außen. Das ist so mein Glück, dass mein Gehirn immer irgendwas denkt, immer irgendwas wissen will, immer irgendwie neugierig ist. Und dann habe ich ihn einfach irgendwelche Sachen gefragt. Ich habe ihn vor allem, wie er in Deutschland war, mit Paul Gudde trainiert habe und habe ich ihn da was zu gefragt. Und dann war das so nett und dann hat er mir so viel erzählt, wie das Training war und wie er Deutschland so cool fand. Und dann war das direkt so ein cooles Gespräch und ich dann total motiviert. Und dann saß da Norman Paul und er hat auch so nett geguckt. Dann bin ich auch zu ihm, ich so, hey, hast du auch ein paar Minuten? Dann hatte ich einfach direkt zwei so geile Interviews. Und dann weiß ich noch, wie ich zu Basket hin bin. Ich so, hier, übrigens, ich habe zwei Interviews. Ich so, hä, wie, du hast Interviews? Die konnten damit überhaupt nichts anfangen, weil sie überhaupt damit ja nicht gerecht hatten, völlig überfordert waren. Ihr wollt nicht wissen, wie viele unveröffentlichte Interviews ich habe, weil ich dann immer in dieser Situation war. Ich wollte ja besser werden und das lernen und ich bin immer wieder in den Lockerroom rein und habe einfach immer irgendwie die Spieler angequatscht. Und ich habe einfach so viele random Interviews, die kein Mensch je gehört hat. Und warum ich das gerade gesagt habe, dieses in dem, wo ich wusste, dass ich einfach richtig bin, weil mit keinerlei Vorkenntnis, keinerlei Training, keinerlei Vorbereitung ich direkt so gute Arbeit abgeliefert habe, indem dass ich so ein natürliches Verständnis habe, wie man ein Gespräch aufbaut oder wie sich ein Spieler bei mir wohlfühlt, indem dass er merkt, die versteht das Spiel, die weiß, was kann ich fragen, was kann ich nicht fragen, wann ist es unangebracht, nach einem Interview zu fragen, wann nicht. Das hat sich einfach direkt so natürlich bei mir entwickelt und ich glaube, das ist auch mein Erfolg in dem Ganzen, weil ich nichts künstlich erzwinge, sondern es ganz versuche, natürlich entstehen zu lassen oder die Situation natürlich zu lesen und zu spüren, geht das jetzt, geht es nicht, und ich auch nie dem Spieler irgendwie, nur weil er jetzt gerade available ist, ja, ich möchte jetzt ein Interview. Ich sage auch immer vor, wenn nicht, also hast du ein paar Minuten, wenn nicht, gar kein Problem und so. Weil oft siehst du das so oft, dass die Spieler Interviews einfach geben in dem Moment, weil sie denken, sie müssen. Und jetzt kommt der Journalist und fragt mich. Aber dadurch, dass ich ihnen immer die Option gebe, sage ich, hier, wenn nicht, ist gar kein Stress, empfindet der Spieler, glaube ich, oft nicht das Gefühl, oh, ich muss jetzt mit ihr reden. Und dadurch hast du automatisch einen schöneren Gesprächsverlauf. Und ich glaube, wenn ich nicht so schnell die Rückmeldung bekommen hätte, in dem Moment auch von den Spielern, ja, dass das gut ist, was ich mache, hätte ich mir auch gedacht, Girl, was machst du hier eigentlich? Du hast das überhaupt nicht gelernt. Was glaubst du denn, wer du bist? So was zu hier jetzt einfach der so präsent bist. Ich bin jetzt hier die Journalistin, ich interviewe ich jetzt hier. Aber ich habe mich einfach direkt in meinem Element gefühlt. Ich liebe den Austausch, ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, die Geschichten der Sportler zu hören und zu wissen, was dahinter steht. Weil durch meinen ganzen Werdegang, durch alles, wo ich durchgegangen bin, habe ich ja immer gemerkt, dass da ist immer eine Geschichte dahinter. Und das ist so mein Wunsch, diese Geschichten zu erzählen und das, was nicht gesehen wird, zu erzählen und nicht einfach irgendeine dumme Schlagzeile rauszubringen. Und ja, und so wurde all das auf einmal Aurelia Rieke, die NBA-Journalistin. Und das war so das Verrückteste, weil ich einfach die erste deutsche Frau bin, die das macht. Und die NBA, das war so cool, weil das ist ja, man stellt sich das mal so groß vor, das ist aber eigentlich recht klein. Die kamen dann immer, die auch so die Offiziellen, so für uns Medialeute und so, die kamen dann immer auf mich zu und wollten dann wissen, so, hey, wie cool, eine deutsche Frau und wer bist du, wie kam das? Und da war einfach so ein Interesse und die haben ja auch gesehen, der Respekt, den die Spieler mir gegenüber gebracht haben, dass die Spieler dann mir auch die Interviews gegeben haben, die können ja auch Nein sagen und die gesehen haben, krass, die Aurelia hat eine Möglichkeit, einen Zugang zu den Spielern, der ist nicht oft gegeben und das hat mir dann halt schnell die Möglichkeiten bekommen, weil du musst ja deine Arbeit auch immer einreichen bei der NBA, dass du eine Credential bekommst für ein Spiel, ist ja nicht selbstverständlich. Und dass du dann die Genehmigung bekommst, dass du den Lockerroom Access bekommst, siehst du ja, dass die NBA das gut findest, was du tust. Und das ist für mich einfach bis heute das Verrückteste in meinem Leben und natürlich irgendwo das Beste, was mir passieren konnte, weil ich zum ersten Mal irgendwie greifbar sehen konnte, dadurch, dass mir jemand diese Credential gibt, aufgrund dessen, dass sie meinen Artikel gelesen haben, dass meine Arbeit gut ist und dass ich nicht irgendein Dummi bin, was mir immer gesagt wurde, so mit meiner Legasthenie, du bist dumm, du kannst nichts. Dass ich gesagt habe, das stimmt nicht. Und das ist, die Menschen haben damals schon sich nie, das war ja auch das Problem meiner Kindheit, sich nie damit auseinandergesetzt, hey, was kann die Aurelia eigentlich, können wir sie fördern? Man hat einfach gesagt, Stempel drauf, sie ist Legastheniker und sie kann nichts. Das so, das, was, das, der Wissensstand damals auch so, ne, wie ich halt, es war ja dann, wie ich in die Schule gekommen bin, ne, 1906, das Wissen, was man über Legasthenie damals hatte, so, ja, da ist wie was im Gehirn nicht richtig ausgebildet, die sind halt dumm. Völliger Schwachsinn, ja. Das Gehirn ist einfach anders ausgeprägt mit, das heißt auch gar nicht, dass ich was nicht erlernen kann. Ich habe einfach einen ganz anderen Lernprozess und ich habe einfach eine deutlich größere Ausprägung in den kreativen Bereichen. Und ja, das hat man damals nicht sehen wollen, nicht fördern wollen und hatte man keinen Bock drauf, sich mit auseinanderzusetzen. Also Stempel drauf, abgeschoben, du passt nicht ins akademische deutsche System, also let's go, aus dir wird nichts. Und das ist auch, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum ich auch nicht in Deutschland für immer leben möchte, weil ich mich nie, ich wurde auch nie vom System in Deutschland irgendwie gewollt, in dem Sinne, in Anführungszeichen, oder akzeptiert, oder ich musste mir immer alles durch meine Umwege oder mein Weiterkämpfen und nicht, weil dann jemand gesagt hat, yeah, cool, let's go. Und deswegen habe ich auch einfach so viel zu erzählen und warum ich das gerne mitgeben möchte, weil ich das einfach gerne, weil ich weiß, dass da so viele Kinder da draußen sind, denen es ähnlich geht, sie einfach darin zu motivieren, trotzdem weiterzumachen, trotzdem an sich zu glauben, auch wenn man von außen vielleicht suggeriert bekommt, du kannst es nicht, du bist nicht geeignet dafür. Und es lohnt sich immer zu kämpfen und es gibt immer irgendwie eine Lösung für etwas. Und auch wenn es erstmal schwer aussieht, es lohnt sich immer, immer weiterzumachen und nur weil es erstmals vielleicht es nicht klappt, dann aufzugeben. Und ja, und so wurde dann aus auf einmal Aurelia Rieke als Personal Trainer, so Instagram, Aurelia Rieke, folge mir zu meinem Weg als Basketballspielerin, wurde dann Aurelia Rieke Journalistin für die NBA. Also es ist alles immer so gaga, wie sich das weiterentwickelt hat. Und deswegen, weil ich die Frage hier nochmal, weil ich sie immer noch so oft bekomme, was ist immer noch dein Ziel mit dem Basketball für dich persönlich? Ey Leute, ich bin ehrlich, ich würde immer noch so, so gerne im Verein spielen. Ich würde immer noch gerne versuchen, zweite Bundesliga zu spielen. Ich will das hier gar nicht, dass das so disrespectful gegen all den anderen Mädels da draußen ist. Sie sagen, wer glaubst du, wer bist du? Du spielst jetzt irgendwie 4,5 Jahre Basketball, dass du meinst, da mitdrehen zu können. Das will ich damit gar nicht sagen, dass ich gut genug bin. Oder es ist einfach dieser Athlet in mir, der immer wollte, es zu schaffen, auf dem höchsten Niveau zu competen. Und ich glaube tatsächlich, hätte ich damals die Möglichkeit gehabt, so nach den 2 Jahren Basketballspielen in dieser Intensität, wie in dieser Zeit, wie ich sie damals hatte, so weiter zu trainieren. Glaube ich tatsächlich, dass ich vielleicht sogar hätte eine Chance haben können. Aber dann kickt halt so die Realität rein und du musst arbeiten. Weil da muss man ehrlich sagen, natürlich, so viel mir die Fliegerei ermöglicht, so viel nimmt sie dir auch an Möglichkeiten, in einen Verein zu gehen oder regelmäßig zu trainieren. Aber die Fliegerei ist immer noch, was meine Finanzen sichert, was mein Leben bezahlt, dass ich die Rechnungen bezahlen kann. Journalismus ist einfach nichts, womit du reich wirst oder womit du deine Rechnung bezahlen kannst. Wenn es halt sich vor allem im Basketball in Deutschland sich bewegt. Und dementsprechend der Job der Flugbegleiterin ermöglicht mir es einfach nicht, in Deutschland in den Verein zu gehen. So sehr das mein Wunsch auch immer noch ist. Und solange ich nicht dahin komme, dass ich die Fliegerei aufgeben kann, so sehr ich die Fliegerei liebe, würde ich das sofort machen, wenn ich eine Chance bekommen würde, zu sagen, irgendwie, was auch immer, wie man das finanziert darstellt, irgendwie, wie man anders Geld nebenbei machen kann, dass ich in einen Verein gehen könnte, nochmal einen Trainer bekomme, so viel trainieren wie möglich, es wäre immer noch so mein Traum. Ich bin immer noch, glaube ich, von meinem Fitnesslevel so gut, dass ich, glaube ich, viele andere, auch wenn ich jetzt 34 bin, vielen voraus bin. Natürlich durch meinen sportlichen Werdegang, weil ich immer noch jeden Tag trainiere. Aber ja, ich werde es halt irgendwie nie wissen und ich hätte es gern herausgefunden, aber ich weiß es nicht. Ich spiele natürlich immer noch so viel es geht Basketball. Ich spiele viel Pickup-Games. Aber ja, für was es letztendlich reichen würde oder was für ein Level ich bin, das kann ich gar nicht sagen, weil ich dafür nie irgendwie groß lange. Ich habe ja noch, bevor es dann wieder mit dem Fliegen sehr viel wurde, nochmal versucht, in der Liga zu spielen. habe dann aber am Ende keine Spielminuten bekommen, weil ich einfach nicht regelmäßig beim Training war, weil ich zu viel im Ausland war. Das hat dann leider nicht funktioniert. Genau, und deswegen leider, sage ich mal, das, worauf ich mal zeitweise mein Instagram, also um das einfach nur um die Fragen zu beantworten, worauf es ja mal ausgerichtet war, was ist noch möglich, kommt dann einfach die Realität und du musst deine Rechnung bezahlen und deswegen werde ich das wahrscheinlich gar nie beantworten können, so sehr ich eigentlich nochmal zurück in den Ligabetrieb gehen wollen würde, reicht es gerade nur für Pickup-Games und individuelles Training, aber es wird immer noch so viel trainiert, wie es nun geht, ich will immer noch besser werden und ansonsten bin ich jetzt gespannt, was die neue NBA-Saison für sich bereithält, weil das muss man schon sagen, mit jedem weiteren Jahr, dass du als Journalistin da absolvierst, dass du mehr Möglichkeiten bekommst, dass du mehr Respekt bekommst. Und na klar, wäre das absolut mein Traum, da mehr Möglichkeiten auch zu bekommen, dass man finanziell dadurch auch anders agieren kann, weil ich immer noch so viel fliegen muss, dass sich das manchmal einfach, es ist einfach manchmal zu viel. Ich mache zwei Jobs, dann mein eigener Sport ist ja auch nochmal wie ein Job. Dann kann man eigentlich sagen, ich lebe wie drei Vollzeitjobs. Ja, es ist einfach manchmal ein bisschen viel. Aber das Schöne ist, ich habe immer genug Energie am Ende des Tages, weil ich liebe, was ich tue, weil ich unfassbar dankbar bin für das, was ich machen darf. Das ist für mich manchmal immer noch unvorstellbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und dass ich diesen Respekt und Zugänge von der NBA bekomme. Das ist unfassbar. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und das Schöne ist, ich sage immer, wenn morgen alles vorbei ist, dann war es die schönste Zeit meines Lebens. Und ich halte nie krampfhaft an was fest. Wenn es geht, dann geht's. Natürlich will ich es festhalten. Natürlich will ich, dass es weitergeht. Aber manchmal denke ich mir immer noch, es ist zu schön, um wahr zu sein. Und manchmal denke ich, morgens wache ich auf und es ist alles wieder weg. I don't know. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne bei mir, warum ich immer das Gefühl habe, dass es irgendwie weitergeht. Weil ich nicht krampfhaft versuche zu sagen, ja, aber das und das muss jetzt passieren und der nächste Schritt ist das und das. Man weiß es nicht. Vielleicht sagt morgen die Basket, hey, wir haben jetzt so lange mit dir gearbeitet, wir wollen nicht mehr. Oder die Basket kann sich nicht mehr tragen, die wird eingestellt. Vielleicht sagt morgen die NBA, Aurelia, wir finden dich doof. You never know, you know, I don't know. Oder mein Körper sagt, wir haben keinen Bock mehr auf den Leistungsdruck, ich kann sportlich nicht mehr das darstellen, was ich mich war. You never know. Es ist am Ende des Tages, lebe im Hier und Jetzt. Ich bin immer dankbar für jeden Augenblick, den ich bekomme und will das Beste draus machen, will dankbar sein und das kann ich euch nur so mitgeben, weil dieses Mindset, das ich jetzt habe, wie gesagt, hatte ich einfach früher nicht und das hat sich über all die Jahre aufgebaut und ich habe gemerkt, dass es immer an mir liegt. Ich bin immer der sich entscheidet, wie betrachte ich meine Situation? Sehe ich das Glas halb voll oder sehe ich es halb leer? Und ich könnte natürlich auch 1000 negative Dinge aufzählen, warum ich noch nicht da, warum hat das nicht geklappt, warum kann ich das nicht, warum kriege ich dafür kein Geld vom warum habe ich da. Aber nein, es ist immer, aber guck doch mal, was ich hier bekommen habe, was ich da erreicht habe oder was ich noch machen kann. Und ich sehe es immer positiv und bin dankbar für alles, was ich bekomme. Und und deswegen, ich kann das euch nur so mitgeben. Und klar, auch heute, das ist auch so witzig, um das nochmal zu beenden, wegen diesem Mental Health, wenn ich so meine Fressattacken hatte und so. Und das ist ja auch nichts, was dann plötzlich weggeht, ja. Das fällt mir, warum ich das jetzt vielleicht so ein bisschen raus aus dem Kontext, aber weil mir das, ich das nochmal mitgeben wollte. Ich habe für mich einfach auch da gelernt, okay, ich bin ein Mensch, der eine Tendenz hat zu Fressattacken oder zu dieses Bestrafen. Das ist ja letztendlich so, man will sich wie bestrafen, weil ich habe versagt und ich habe auch oft genug Tage, wo ich denke, boah, ich habe jetzt das nicht gut genug gemacht und ich hätte mehr machen können. Und dann willst du irgendwie essen, weil Essen ist ja letztendlich auch was, womit du deine Stimmung, in dem Moment, du denkst ja, du schüttest kurz Glückshormone aus, und weil es schmeckt gut und fühlt sich gut, und dann kommt ja erst danach der Hass oder warum habe ich das gegessen? Und da ich immer diese Tendenz dazu hatte und immer noch habe, ich habe ja meine Ernährung, ich esse ja seit 10 Jahren keinen weißen Zucker, weil ich gemerkt habe, ich werde diese Fressattacken, ich werde dieses Verhalten nie ablegen können. Also muss ich für mich es schaffen, auf Lebensmittel umzuswitchen, die nicht diesen negativen Effekt auf mich und meinen Körper haben, wie es halt Nutella zum Beispiel hat. Und so bin ich halt komplett weg von Süßigkeiten und habe das. Und es war ein harter Cut, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe einen Monat lang, zum Glück hatte ich damals die Energie, weil manchmal hat man die Energie und manchmal halt nicht. Da hatte ich die Energie, so einen Monat lang Weizen, auch Fruchtzucker musst du dann weglassen und halt Weißen, also komplett jede Zuckerform, um dich einmal wie von Zucker so zu lösen. Und habe das dann durch natürliche, durch Obst, durch Nüsse ersetzt, wo ich merke, okay, ich habe mir wie gesunde Treats, es gibt ja auch ganz viele diese Riegel, die nur aus 3 Zutaten, nur aus Datteln und Nüssen und was weiß ich, von mir aus auch noch Honig oder 2 Zutaten Nüsse, sagen wir jetzt, wir lassen es nur auf Datteln und Nüssen bestehen, wo ich gesagt habe, mir schmeckt ein Riegel so, so gut, klar war es damals kein Kinder Bueno oder so, aber ich probiere erst, in dem Moment, wenn mich so eine Attacke überkommt, diesen Riegel zu essen. Und wenn ich dann davon 3 esse, aber dass ich dann trotzdem lieber das, wie wieder diesen Rückfall auf Zucker oder halt auf Zucker zuzugreifen und oder dann eine ganze Packung Nüsse esse, weil ich halt Nüsse gerne mag oder Nussbutter, um zu hoffen oder zu gucken, dass ich dann eine Ersatzdroge finde, die aber dann nicht so schlimm ist wie der Zucker und dann rückfällig auf die, weil Zucker macht dich halt abhängig, das ist das Problem. Und das hat tatsächlich geklappt und somit habe ich gar keinen, weil mir Zucker tatsächlich nicht mehr schmeckt, also man entwöhnt sich an diesen Geschmack, dass ich wie Ersatzdrogen gefunden habe, die aber nicht schlimm sind. Und in der Masse, klar, natürlich, ich kann 10 Dattel Nussriegel essen, habe ich trotzdem zu viele Kalorien und kann zunehmen. Aber das ist ja das Schöne, dass das ja auch vollwertige Lebensmittel sind und dass dann trotzdem ein Sättigungseffekt eintritt. Und du dann auch nicht 10 davon essen willst. Also was ich damit mal sagen wollte, ist, es ist überhaupt nicht so, dass ich heute hier stehe und habe das alles überwunden und ich bin mental so tough und scheiße auf die Fressattacken, habe ich alles überwunden. Ich habe das alles irgendwie noch, nur ich habe mich immer mehr in dieser Zeit kennengelernt und habe mich immer mehr gefragt, was kann ich für Tricks anwenden, um in gewisse Dinge nicht mal reinzufallen. Und genau, deswegen, also könnt mir euch auch immer gerne anschreiben, wenn ihr was nochmal im Detail wissen wollt oder eine Frage habt oder so. Deswegen denkt nicht, ich bin super, super in allem und super mental strong. Aber es ist einfach so, unser Kopf ist steuerbar. Wir haben es in der Hand, ihn zu steuern, unsere Gedanken zu steuern. Und wenn ich mir halt 10-mal sage, ich möchte das aber positiv betrachten, ich möchte nicht mich als Opfer sehen, dann ist das tatsächlich öfter, ich das über mich ausspreche, je öfter ich die Situation so betrachte, dann kann sich das shiften, dann kann sich deine Herangehensweise an Dinge verändern. Und so habe ich das immer wieder über mich ausgesprochen. Auch ich möchte stolz auf mich sein, ich kann das. Diese ganzen Ängste, ich habe gesagt, nein, ich muss keine Angst haben, ich kann das, ich weiß, dass ich das kann. Und klar habe ich deswegen oft auch manchmal noch Angst, aber prinzipiell habe ich es geschafft, dieses Bild so über mich zu ändern, dass ich weiß, ich glaube an mich, dass du auf einmal auch anders an neue, herausfordernde Situationen herantreten kannst. Ne? So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Was sagt die Aufnahme? Ich muss mal gerade ganz kurz... Ah ja, eine Stunde über... Was haben wir? 1:22. Also ich würde sagen, ihr Lieben, ich entlasse euch jetzt hier, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ja, also schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einfach da mal mehr Licht in die Dunkelheit bringen, wie sich das eigentlich alles so entwickelt hat. Sei es Social Media, sei es sportlich, sei es, wo geht's noch hin? Wie deale ich mit meinem ganzen Mental Struggle? Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was mitgeben. Also habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge This and Next.